Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Und dazu begrüßt sie Britta Fecke. Herzlich willkommen. Der Negativpreis Dinosaurier des Jahres 2024 wurde, wie Sie gehört haben, soeben verliehen. Wer ihn warum erhält, das erfahren Sie gleich zu Beginn der Sendung. Außerdem in Umwelt und Verbraucher. Wir würdigen Jimmy Carter als einen vorausschauenden und umweltbewussten Präsidenten. Danach sind wir auf dem schmelzenden Rhonegletscher, einem Zeugen der Klimaerwärmung, und schildern, wie die Verkehrswende in Innenstädten gelingen könnte. Wieso autofreie Einkaufszonen für alle von Vorteil sind, das erläutern wir am Beispiel von Rotterdam. Ein Preis, den keiner haben will, ist dieser Dinosaurier des Jahres, mit dem der Naturschutzbund Deutschland jährlich seit 1993 auf umweltschädliche Projekte aufmerksam macht. Seit 4 Jahren werden keine Personen mehr ausgezeichnet, sondern konkrete Projekte oder Gesetzesvorgaben, die der Verband als Umweltsauerei des Jahres anprangert. Vor einer Stunde wurde der Preisträger 2024 in Berlin bekannt gegeben. Dieter Böhberger stellt ihn bzw. es vor.
Das Schneller-Bauen-Gesetz des Berliner Senats wurde erst vor knapp 4 Wochen im Landesparlament verabschiedet. Es tritt zum Jahreswechsel in Kraft. Auswirkungen des neuen gesetzlichen Regelwerkes sind somit noch nicht erfassbar. Und doch ist es aus Sicht des Naturschutzbundes Deutschland, kurz NABU, schon jetzt preiswürdig. Die Auszeichnung Dinosaurier des Jahres ist ein Negativpreis. In diesem Jahr steht er für eine falsche politische Weichenstellung in der Hauptstadt, sagt NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger.
Weil es die Zukunftsaspekte von Klimawandel, Anpassung und Naturschutz von Freiflächen in der Stadt beiseite schiebt, um jetzt schnell bauen zu können. Natürlich haben wir eine Baukrise, wir brauchen Wohnraum in der Stadt, aber das einfach nur zu Lasten von Freiflächen zu machen, von allen anderen Schutzaspekten zu machen, das halten wir für falsch und für rückwärtsgewandt.
Offiziell heißt der Preisträger Gesetz zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren für Bauvorhaben. Doch schneller Bauen-Gesetz klingt dynamischer. Es umfasst mehr als 100 gesetzliche Änderungen und untergesetzliche Maßnahmen, was die Rahmenbedingungen für das Bauen in der Hauptstadt verbessern sollen. Zuständigkeiten werden neu geordnet, vereinfacht und vor allem Fristen verkürzt, sagt Berlins Bausenator Christian Gebler, SPD, der bei der Verabschiedung im Berliner Abgeordnetenhaus selbstbewusst von einem großen Wurf des CDU-SPD-Senats sprach.
Wenn die Verfahren schneller, können auch die ambitionierten Wohnungsbauziele schneller erreicht werden. Gleichzeitig sinken durch geringere Finanzierungskosten bei schnelleren Entscheidungsprozessen auch die Baukosten, wodurch sich die Wirtschaftlichkeit der Vorhaben erhöht. Im Ergebnis wird das Bauen in Berlin nicht nur schneller und kostengünstiger, sondern auch einfacher und planbarer, was insgesamt zu einem besseren Investitionsklima und einer erhöhten Bautätigkeit führen soll.
Das Gesetz regelt, dass der Berliner Senat künftig bei größeren Bauprojekten von über 50 Wohnungen die Zuständigkeit bei Genehmigungen an sich ziehen kann. Dafür waren bisher die Berliner Bezirke zuständig. Verwaltungen müssen Bauanträge nun innerhalb eines Monats bearbeiten. Und zudem sollen innerhalb sogenannter Bauantragskonferenzen die Beteiligten früh mögliche Hindernisse aus dem Weg räumen. Für den Berliner Senat ist das Schneller-Bauen-Gesetz deshalb auch Vorgriff auf eine noch ausstehende Verwaltungsreform, die weniger Bürokratie als Ziel haben soll. Für den Naturschutzbund hingegen eine Art Freibrief, um Umweltregeln künftig weniger beachten zu müssen. NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger.
All das soll beiseite geschoben werden, es soll beschleunigt werden, es soll weniger geguckt werden, damit man schneller zu Wohnraum kommt. Wohnraum immer wieder auf der Freifläche und nicht da, wo wir heute schon versiegelte Flächen haben. Das halten wir für falsch.
Der Naturschutzbund befürchtet deshalb einen weiteren Verlust an Stadtgrün. Der Verband hat ausgerechnet, dass in Berlin beispielsweise rund 75.000 Wohnungen auf bereits versiegelten Flächen geschaffen werden könnten, ohne weitere Grünflächen zu zerstören. Es gäbe beispielsweise auch weiterhin Leerstand. Der Senat hingegen betont, dass Baugenehmigungen bislang Monate, in Einzelfällen Jahre gedauert hätten. So könne es in Zeiten der Wohnungsknappheit nicht weitergehen. Im Berliner Parlament stimmte Anfang Dezember eine große Mehrheit für das Schnellerbauen-Gesetz, nur Grüne und Linke dagegen. Neben Umweltverbänden protestierten auch Denkmalschützer. Bauverbände und Investoren begrüßten die geplanten Veränderungen. Wohnungsnot ist ein drängendes Problem, sagt NABU-Präsident Jörg Andreas Krüger. Allerdings sei durch das Gesetz nicht garantiert, dass dadurch auch bezahlbarer Wohnraum entstehe. und in Sachen Naturschutz sei es zu kurzfristig gedacht.
Man versucht immer einfach Dinge auszublenden und es dadurch einfacher und schneller zu machen. Es gibt in der Stadt Berlin auch immer noch keinen kompletten Plan, wie man sozusagen mehr Bauen, mehr Wohnraum verbinden kann mit einer grünen Infrastruktur, die gewährleistet, dass wir unsere Kaltluftschneisen haben, dass wir im Klimawandel hier nicht dauerhaft gegart und gebraten werden und dass wir eben auch artenreiche und attraktive Freiflächen und Lebensräume haben.
Das umstrittene Schneller-Bauen-Gesetz muss seine Wirksamkeit somit erst noch unter Beweis stellen. Der Dinosaurier des Jahres wurde heute Morgen dem Berliner Senat zugestellt.
Und Dieter Nürnberger hat ihn uns vorgestellt. Vor mehr als 44 Jahren, am 23. Juli 1980, wurde in Washington die Studie Global 2000 oder Global 2000 vorgestellt. In Auftrag gegeben hatte dieses vorausschauende Werk der damalige US-Präsident Jimmy Carter, der gestern im Alter von 100 Jahren gestorben ist. Global 2000 ist eine 1400 Seiten starke Analyse über die grundlegende Entwicklung der Lebensbedingungen bis zum Jahr 2000. Erstmals belegten regierungsamtliche Quellen damals, wie der westliche Lebensstil die Umwelt, die Qualität von Wasser und Luft gefährdet. Und schon Anfang der 80er Jahre wurde auf die Gefahren durch die Klimaveränderung hingewiesen. Robert Brammer erinnert an einen amerikanischen Präsidenten, der seiner Zeit in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz weit voraus war.
Es ist so dramatisch und gleichermaßen deprimierend. Klimawandel und Artensterben, die Grenzen des Wachstums und die Energiekrise. All das war Ende der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts schon hinreichend bekannt, wenn man es denn wissen wollte.
Angesichts der Dringlichkeit, Reichweite und Komplexität der vor uns liegenden Herausforderungen bleiben die auf der ganzen Welt in Gang gekommenen Anstrengungen allerdings weit hinter dem zurück, was erforderlich ist. Es muss eine neue Ära der globalen Zusammenarbeit und der gegenseitigen Verpflichtungen beginnen, wie sie in der Geschichte ohne Beispiel ist.
Was wie aus einem aktuellen IPCC-Bericht stammen könnte, stand bereits 1980 in Global 2000, dem Bericht an den damaligen Präsidenten der USA, Jimmy Carter. Die Analyse wurde 1977 von Carter in Auftrag gegeben, als Grundlagenstudie über die Zukunftsaussichten der Menschheit. Es waren vor allem die Forschungsergebnisse amerikanischer Klimawissenschaftler zum Treibhauseffekt und die damals gerade entdeckte Ausdehnung des Ozonlochs, die Carter alarmierten. Mit einer Botschaft zur Umweltproblematik an den Kongress gab er im Mai 1977 umfassende Forschungen über den ökologischen Zustand der Erde in Auftrag, auch wenn er sich damit politisch angreifbar machte. Mehrere hundert Experten erarbeiteten das Szenario. Sie prognostizierten eine zunehmende Überbevölkerung der Erde, knapper werdende Nahrungsmittel, Artensterben und eine stärker belastete Umwelt. Auch den Klimawandel durch CO2-Emissionen sahen die Wissenschaftler schon voraus. Die Polkappen könnten schmelzen, der Meeresspiegel steigen. Die Autoren von Global 2000 fürchteten damals, die meisten vorhergesagten Probleme würden erst Jahre nach der Jahrtausendwende allgemein und unmittelbar spürbar werden.
Die Prognosen sind möglicherweise sogar eine Untertreibung der anstehenden Probleme. Prompte und mutige Wandlungen in der Politik auf der ganzen Welt sind erforderlich, um die Probleme zu umgehen oder zu reduzieren, bevor sie sich nicht mehr bewältigen lassen.
Damals wurde der Bericht zu einem Bestseller, allein in Deutschland eine 500.000 Mal verkauft, eine Bibel der Umweltbewegung. Heute kennt die Studie fast niemand mehr. Und welcher US-Präsident hätte noch den Mut für eine so wegweisende Arbeit? Im aktuellen US-Wahlkampf hat der Klimawandel kaum eine Rolle gespielt, auch wenn starke Wirbelstürme in manchen Bundesstaaten für so große Zerstörungen sorgten, dass dort die Durchführung der Wahl selbst in Gefahr geriet. Und wenn doch, dann von Seiten der Republikaner, die auf Angst vor Wohlstandsverlust durch Klimaschutz setzten, nicht durch die Folgen der Erwärmung selbst. Als Ronald Reagan im November 1980 US-Präsident wurde, verschwand Global 2000 wieder von der politischen Agenda. Der Bericht konnte seine Kraft, einen Diskurs anzustoßen, nicht mehr entfalten. Reagan sah die Zukunft der USA im Rüstungswettlauf, im Krieg der Sterne, nicht im Umweltschutz. Jimmy Carter galt außenpolitisch vielleicht als glücklos. Seine ökologischen Wegmarken aber sollten in Erinnerung bleiben.
Robert Brammer erinnerte an Jimmy Carter. Wer die Ferien nutzen möchte, um Ski zu fahren und sicher gehen will, dass für dieses Vergnügen auch ausreichend Schnee auf den Pisten liegt, der oder die gehen dann auf den Gletscher, so er denn befahrbar ist. Doch die Gletscher der Alpen sind den Folgen des Klimawandels besonders stark ausgesetzt. Eis schmilzt bekanntlich in der Wärme und so schrumpfen die Gletscher immer schneller. Im vergangenen Winter ist in den Alpen sogar mehr Schnee gefallen als in den Vorjahren und dennoch haben die Schweizer Gletscher wieder gewaltige Mengen an Eis verloren. Katrin Hondl hat den Rhone-Gletscher über das Jahr beim Abschmelzen beobachtet.
23 und jetzt 3,17 Meter.
Ende Oktober auf dem Rhone-Gletscher im Schweizer Kanton Wallis. Ein letzter Besuch, bevor der Winter kommt. Glaziologe Andreas Bauder von der ETH Zürich kontrolliert die Messstangen, die er überall auf der Gletscherzunge ins Eis gebohrt hat. In ein orangefarbenes Büchlein notiert er die Daten der Eisschmelze.
Wir haben hier die Markierung vom 26. August 2023. Dann habe ich nochmals markiert anfangs September, am 8. September 2023. Und dann erst wieder diesen Sommer im August und jetzt heute.
Seit fast 20 Jahren beobachtet und misst Andreas Bauder den schmelzenden Rhone-Gletscher ganz genau. Die Daten werden zusammen mit denen von über 170 weiteren Gletschern vom schweizerischen Gletschermessnetz GLAMOS gesammelt und ausgewertet. Obwohl im vergangenen Winter sehr viel mehr Schnee fiel als in den Vorjahren, war die Schmelze auch 2024 wieder enorm. Die Schweizer Gletscher verloren 2,5% ihres Eisvolumens. Auch hier am Rhone-Gletscher ist die Bilanz wieder negativ.
Wenn wir jetzt rückblickend schauen, war der Sommer 2024 schmelzintensiver als der Sommer 2023. Insgesamt war 2023 doch etwas schlechter für die Gletscher, weil einfach über den Winter zu wenig Nahrung gekommen ist.
Das stetige Schwinden ist unübersehbar, unüberhörbar. Unten in den Gletscherspalten rauscht das Schmelzwasser. Der See, der sich vor 18 Jahren am unteren Ende der Gletscherzunge gebildet hat, ist noch größer geworden. Umso absurder wirkt da die Touristenattraktion des Rhone-Gletschers, eine begehbare Eisgrotte, die seit dem 19. Jahrhundert jedes Jahr neu in den Gletscher gehauen wird. Um das Geschäft mit dem vermeintlich ewigen Eis am Leben zu erhalten und die Schmelze zu verlangsamen, ist die Grotte mit Planen abgedeckt. Aber auch das funktioniert kaum noch. Der rasant wachsende Gletschersee hat die Eisgrotte überholt, die Gletscherzunge sich dutzende Meter weit von der Touristenattraktion zurückgezogen. Wie ein trauriges Gespenst steht die mit Tüchern verhängte Grotte vor dem schmelzenden Rhone-Gletscher.
Ich bezweifle, dass die hier jemals noch eine Eisgrotte wieder bauen können, weil das ist auch inzwischen so weit zusammengeschmolzen, dass ich da keine Möglichkeit sehe, da noch einen Tunnel reinzuhauen.
Landschaftsschützern ist die touristische Eisgrotte unter ihrem schmutzig-grauen Textil-Sonnenschutz schon lange ein Dorn im Auge. Vor einem Jahr forderten sie erfolglos, dass die Behörden im Kanton Wallis den Bau der Grotte stoppen.
Das geht einfach nicht, dass dort im großen Stil diese Landschaft verunstaltet und verunreinigt wird,
sagt Franziska Großbacher, Co-Präsidentin der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz. Im Gletschersee wurde Mikroplastik nachgewiesen. Rückstände von im Wasser treibenden Textilplanen der Eisgrotte.
Das ist schon eine Tragödie, oder? Also wir können jetzt zuschauen, wie die Gletscher aufgrund unserer Aktivitäten dahinschmelzen. Und gerade aus diesem Aspekt finden wir diese Verunstaltung durch diese Abdeckung umso dramatischer, oder? Anstatt dass wir jetzt den Gletschern zuschauen würden, wie sie schmelzen und noch diese letzten Zeugen in Ruhe lassen, setzen wir ihnen noch weiteren Schaden zu. Das geht von uns aus gar nicht.
Zumindest in den kommenden Monaten wird der Rhone-Gletscher nun tatsächlich in Ruhe gelassen. Auch Glaziologe Andreas Bauder verabschiedet sich, nachdem er alle seine Messstangen fixiert und bestmöglich gegen Herbst- und Winterstürme gewappnet hat.
Ja, jetzt kommen wir nicht mehr bis in den kommenden Frühling, wenn da wirklich der Schnee liegt.
Katrin Hondl hat für uns einen Zeugen der Klimakrise besucht. Die Verkehrswende vollzieht sich in Deutschland recht langsam und scheitert nicht nur an einem maroden Schienennetz oder Brücken, sondern auch an festgefahrenen Gewohnheiten. Wobei festgefahren auch im tatsächlichen Sinne zu verstehen ist, weil sich die meisten in diesem Land an den Vorrang für Autos gewöhnt haben. An billige oder kostenlose Parkplätze am Straßenrand, an kein Tempolimit und so weiter. Im Schnitt subventioniert die Allgemeinheit jedes Auto mit rund 5.000 Euro im Jahr. Die Kfz- und Mineralölsteuer ist da schon rausgerechnet. Radfahrende, Fußgänger und Fußgängerinnen oder lärmgeplagte Anwohner haben bei der Rechnung das Nachsehen. Dabei profitieren alle, wenn Autos zumindest aus Innenstädten verbannt werden. Der Handel warnt dann immer vor Umsatzeinbußen, doch die sind bei unseren Nachbarn in den Niederlanden ausgeblieben. Im Gegenteil, die Kunden kommen lieber in Einkaufszonen ohne Autoverkehr. Mal wieder lohnt sich also der Blick über die Grenze. Robert Fischmann war für uns in Rotterdam.
Hier gibt es kaum Parkplätze. Weil auch die öffentlichen Verkehrsmittel so teuer sind, verliere ich Kunden. Dann müssen sie auch noch zu Fuß gehen. Mit dem Auto ist es besser.
Eine Frau um die 50 verkauft in ihrem Laden an der Hochstraße in Rotterdam Brautkleider in allen Variationen. Sie hält nicht viel von den Plänen der Stadt, die Parkplätze vor ihrem Laden zurückzubauen. Ihren Namen will sie lieber nicht sagen. Die Hochstraat am Rande des Rotterdamer Zentrums war lange Zeit wenig gefragt. Eher schlecht laufende kleine Läden, Leerstand, darüber einfache Wohnungen in schlichten Nachkriegsbauten. Inzwischen haben sich hier einige moderne Cafés und Restaurants angesiedelt. Im Sommer stellen die Wirte ihre Stühle und Tische raus. Auf vielen ehemaligen Parkplätzen am Straßenrand stehen die sogenannten Parklets. Auf flache Podeste montierte Fahrradständer, Sitzgelegenheiten und Pflanzkästen für Blumen und Büsche. Jedes dieser Parklets hat genau die Maße eines Autoparkplatzes. Ein paar Häuser entfernt vom Brautmodenladen verkauft Laurenz Hoste in einem Geschäft Künstlerbedarf. Skizzenbücher, Farben, Staffeleien, Pinsel, Stifte und mehr. Er freut sich über den Umbau der Hochstraat.
Das hier war mal eine abgelegene Straße. Jetzt ist sie Teil des Stadtzentrums. Es sind viel mehr Leute unterwegs, auch in den Cafés und Restaurants. Insgesamt kommen mehr Leute in die Innenstadt.
Mehr Leben auf der Straße bringe ihm eher mehr als weniger Umsatz. Seinen Nachbarn gehe es ähnlich. Marco betreibt nebenan eine Akademie für angehende DJs, Musiker und andere Bühnenkünstler. Seine Kunden kommen vor allem mit dem Rad oder mit der Bahn.
Ein Stück die Straße hoch gibt es ein Parkhaus. Von da sind es 2 Minuten zu Fuß hierher. Ganz in der Nähe sind auch Bahnhaltestellen. Mir gefällt die gute Stimmung hier. Mehr Grün und mehr Bäume. Das macht es lebendig und schön hier.
Nach und nach drängt die Stadt den Autoverkehr aus der Innenstadt und den Wohngebieten zurück. Natürlich protestieren auch in Rotterdam die Einzelhändler, wenn die Stadt Parkplätze vor ihren Läden abbauen will. Deshalb bietet die Stadt Inhabern der Geschäfte kostenlos mobile Parklets an, die auf die Parkplätze gelegt werden. Händler, die nach ein paar Monaten ihren Parkplatz vor der Tür wiederhaben wollen, können im Rathaus anrufen. Dann holen Bauhofmitarbeiter die Parklets kostenlos wieder ab, und der Parkplatz sieht aus wie vorher. Das Ergebnis dieser Versuche in verschiedenen Stadtteilen hat auch Stadtplaner Emil Ahrens überrascht.
Die wollen, dass wir noch mehr Parkplätze dauerhaft schließen, weil sie sehen, dass das die Straße aufwertet. Die Radfahrer sind jetzt vom Bürgersteig runter. Da ist jetzt Platz für Sitzgelegenheiten. Die Händler wollen mehr Grün an der Straße und dafür weniger Parkplätze. Es hilft, wenn man den Umbau erstmal als Versuch anbietet. Erst haben sie Angst, dass man ihnen vermeintliche Selbstverständlichkeiten wie Parkplätze wegnimmt.
Inzwischen führe er Wartelisten für die Parklets, weil so viele Händler sie vor ihrer Tür haben wollen. Die Leute, sagt Vizebürgermeisterin Chantal Segers, wollen doch nachhaltiger leben, wenn es nicht zu teuer wird und man es ihnen einfach macht.
Die eine goldene Idee habe ich auch nicht. Aber ich suche das Gespräch mit den Leuten, frage, was sie brauchen. Das machen wir hier in Rotterdam schon lange so. Aber wir wollen dabei noch besser werden. Die andere Frage ist, was haben die Leute finanziell von dieser oder jener Veränderung? Anwohnern von Windrädern oder Solarparks kann man zum Beispiel günstigeren Strom anbieten. Auch Fernwärme kann man günstiger anbieten als Öl oder Gas. Dann fühlen sich die Leute beteiligt. Das funktioniert.
So they have a say in what's happening, but also the revenues and also the governance. That works, yeah.
Robert Fischmann stellte uns Rotterdam als Vorbild für die Verkehrswende in Innenstädten vor. Und jetzt noch eine aktuelle Meldung. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach hat in seiner vorläufigen Bilanz für das Jahr 2024 wieder ein warmes Rekordjahr für Deutschland gemeldet. Das Temperaturmittel lag mit 10,9 Grad Celsius um 2,7 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode. Die geht von 1961 bis 1990. Seit dem Beginn der Messung 1881 war demnach noch nie ein Jahr in Deutschland so warm wie das jetzige oder das jetzt gerade vergehende.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Telekom-Kunden konnten bisher mit der passenden Billigvorwahl eine Menge Geld sparen und das sogenannte Call-by-Call-Verfahren ließ sich unkompliziert alternativ bei Telefonanbietern nutzen. Doch damit ist jetzt zum Jahresende Schluss. Warum das so ist und wie sich beim Telefonieren weiterhin Geld sparen lässt, das erklärt Stefan Römermann im Verbrauchertipp.
Welchen Tarif und Telefonanbieter Sie nutzen möchten, konnten Telekom-Kunden bislang jeweils von Anruf zu Anruf entscheiden. Auf Englisch eben Call by Call. Dazu musste vor der eigentlichen Telefonnummer nur die passende Billigvorwahl im Telefon eingetippt werden. Abgerechnet wurden die Telefonate dann einfach über die Telefonrechnung der Telekom, erklärt Digitalexperte Lorenz Bücklein von der Verbraucherzentrale Sachsen.
Das heißt, ich hatte einfach eine Gesamtrechnung von der Telekom plus der anderen Anbieter aufgelistet und dadurch war natürlich die Möglichkeit gegeben, dass ich da halt schlichtweg das Ganze in einem Rutsch bezahlen konnte.
Eingeführt wurde das Call-by-Call-Verfahren Ende der 1990er Jahre. Es sollte helfen, die Konkurrenz auf dem Telefonmarkt in Deutschland zu beleben und das damals noch bestehende Monopol der Deutschen Telekom zu brechen, die ein paar Jahre vorher aus der staatlichen Deutschen Bundespost entstanden ist. Funktioniert haben die Billigvorwahlnummern deshalb auch nur an den Festnetzanschlüssen der Deutschen Telekom.
Der Monopolist hat sein Netz öffnen müssen, insofern, als dass er dann auch die Konkurrenz zulässt und Verbraucherinnen und Verbraucher die Möglichkeit hatten, über dieses Call-by-Call-Verfahren eben auch günstigere Tarife für einzelne Telefonate auszuwählen.
Doch seit der Einführung der Billigvorwahlnummern hat sich der Telefonmarkt stark verändert. Immer mehr Telefongespräche laufen über die Mobilfunknetze und die früher reichlich teuren Ferngespräche innerhalb Deutschlands werden inzwischen meist ganz ohne Extrakosten über eine Flatrate abgewickelt, erklärt Digitalexperte Bücklein.
Die Telekom ist auch weiß Gott nicht mehr unbedingt der einzige Anbieter natürlich für Festnetztelefonie. Viele Menschen nutzen ja dann auch tatsächlich die Konkurrenz auch da dabei und dadurch wird es jetzt zum Jahresende dazu kommen, dass die Telekom dieses Call-by-Call-Verfahren abschafft.
Die Billigvorwahlnummern werden deshalb zum Jahresende abgeschaltet und auch das sogenannte Pre-Selection-Verfahren wird abgestellt. Dabei wurde für alle Ferngespräche und Auslandstelefonate ein alternativer Telefonanbieter fest voreingestellt. Wer zukünftig beim Telefonieren sparen möchte, der kann das sogenannte Call-Through-Verfahren ausprobieren, erklärt Urs Mansmann vom Technikmagazin CT.
Man ruft dort eine 0180er-Nummer an zu einem festgelegten Preis. Beispielsweise 0801 für 3,9 Cent pro Minute und gibt dann die Zielrufnummer ein, wo man hin verbunden werden will. Das lohnt sich nur für Auslandsgespräche, aber da sind erstaunlich viele Länder für diesen geringen Preis erreichbar. Auch da muss ich mich nicht anmelden, auch da passiert die Abrechnung ganz normal über die Telefonrechnung.
Günstige Anbieter für Call-Through-Telefonate finden sich über Vergleichsportale im Internet. Wer auf dem Smartphone ohnehin Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Threema benutzt, kann auch darüber einfach und unkompliziert mit Freunden und Bekannten telefonieren. Zu Hause über das heimische WLAN geht das sogar komplett kostenlos. Unterwegs per Handynetz werden die Internettelefonate allerdings auf das Datenvolumen im Mobilfunkvertrag angerechnet. Außerdem lassen sich so nur Menschen erreichen, die den gleichen Messenger benutzen.
Wie Sie beim Telefonieren Geld sparen können, das erklärte Stefan Römermann im Verbrauchertipp. Und gleich geht es hier weiter mit den Informationen am Mittag und Tilko Gries. Dort geht es unter anderem um die parlamentarische Aufarbeitung des Anschlags in Magdeburg. An dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke und wünscht Ihnen noch einen schönen Tag.